mit Thies.
Mit knapp 50 Jahren hatte Rainer Bock seine ersten Rollen im Film. Erst. Aber seitdem sind es hochkarätige Projekte. Er war der Arzt in Das Weiße Band. Wir haben ihn in Barbara gesehen. In War Horse oder aber auch als BND-Chef in A Most Wanted Man. Und in Atlas spielt er jetzt im Kino einen Ex-Gewichtheber, der als Möbelpacker arbeitet für eine Firma, die auf Zwangsräumungen spezialisiert ist. Er spielt einen schweigsamen Typen, der plötzlich aus der Komfortzone muss, weil ihn seine Vergangenheit einholt. Hallo nach Berlin, Rainer Bock.
Hallo nach Baden.
Baden? Ja, so viel Zeit muss sein. Ne?
Ja. So. In Hamburg sagt man, wenn einer Moin Moin sagt, ist er geschwätzig. Ay. Moin würde reichen.
Das ist richtig. Also Sie sind ja eine Kieler Sprotte eigentlich, ne?
So ist das.
Ja. Warum sagt man eigentlich zu Menschen Kieler Sprotte? Also ich weiß, das ist so ein Fisch. Aber was ist eigentlich eine Kieler Sprotte im übertragenen Sinne? Ist das jemand, der...
Die Kieler Sprotte hat gar keinen übertragenen Sinn. Das ist einfach ein Kieler.
Ach, das ist einfach ein Kieler.
Ja.
Na gut, ich komme ja aus Lübeck ursprünglich.
Mhm, Marzipanschwein, ja.
Genau, ja, danke, ne? Aber mögen Sie auch Marzipan?
Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich war echt ein Niederegger-Junkie, ohne Werbung machen zu wollen.
Also, bisher ja wirklich bekannt für brillante Nebenrollen, oft der Bösewicht oder zumindest so Autoritätsperson, Stasi, Soldat, Arzt, Spion. Jetzt also so die erste Hauptrolle. Und man muss ja sagen, es gibt nicht viele Hauptrollen.
Ich will nicht klugscheißen, aber es ist die erste Hauptrolle im Kino.
Im Kino, völlig richtig. Die erste Hauptrolle im Kino, genau. Wollte ich auch sagen. Und es gibt ja nicht viele Hauptrollen, die so wenig sprechen, ne?
Also ich meine, ich versuche gerade mich zu erinnern. Nein, war das eine Rolle so wenig auf 28 Drehtage verteilt, habe ich bisher nicht sprechen müssen. Nein.
Ist ja auch gut, da muss man nicht so viel lernen.
Einfach. In der Hinsicht war die Vorbereitung recht unaufwendig.
Ja. Sie haben sich zunächst einmal eigentlich, als das Angebot kam, für eine Fehlbesetzung gehalten. Erklären Sie uns das genau.
Ich las das Drehbuch, das wirklich faszinierend war. Habe natürlich auch, weil ich ein fleißiger Schauspieler bin, die Regieanweisung gelesen. Und da stand unter anderem Hände wie Bratpfannen. Sein muskulöser Körper zeichnet sich unter dem Hemd ab, das Muskelspiel. Und da habe ich an mir runtergeguckt und habe gedacht, naja gut, Muskeln wie ein Spatz Krampfadern und ein kleines Bäuchlein. Wissen die das nicht? Kennen die mich nicht? Aber mir war es egal, weil das einfach... jetzt mal vom Körperlichen abgesehen, ich die Figur unglaublich spannend fand. Und die Idee, mich diesem wortkargen, in sich verschlossenen, intellektuell nicht überreifen Menschen mich annähern zu dürfen, fand ich toll. Ich habe trotzdem geglaubt, dass ich das nicht machen werde, aber das Casting wollte ich machen und habe dann den Roman Kanonik und Albrecht Schuch da ja auch kennengelernt, die das Gott sei Dank später auch gespielt haben.
Ja.
Und bin auch da weggefahren mit einem freundlichen Grüß Gott, aber nicht mit einem Auf Wiedersehen, sondern eher mit einem Tschüss.
Mhm.
Und dann rief mich der David Navrat, der Regisseur, nach 2 Wochen an und sagte mir den Satz, den ich allen Kollegen, aber mir selbst auch sehr gönne: Ich kann mir meinen Film ohne dich nicht mehr vorstellen.
Oh.
Und das fand ich sehr berührend und gleichzeitig hocherfreut. In diese Euphorie hinein, wie es meine Art ist, habe ich gefragt, wo ist der Haken?
Ja.
Und er sagte, der Haken ist, du müsstest ganz gerne ein halbes bis dreiviertel Jahr ins Fitnessstudio.
Oha. Und da haben Sie kurz überlegt, ob es das wert ist, dieses Opfer.
Nee, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht überlegt. Ich habe nur gesagt, wie kann ich dir am besten bescheißen irgendwie? Aufpumpen, aufspritzen, nee. Und dann merkte ich, dass es ernst war. Habe dann den wunderbaren Manni bekommen als Personal Trainer und der hat mich da ein Dreivierteljahr ganz wunderbar rangeführt. Es war am Anfang viel Aua auch, weil mein Körper nun doch knapp über der 25 liegt.
Mhm.
Und das ist dann erstmal nicht so spannend.
Mhm.
Aber auch das gibt sich und es hat sogar zum Schluss Spaß gemacht.
Und Sie mussten ja wirklich diesen ja auch ehemaligen Gewichtheber, nicht nur den Möbelpacker, der Hände wie Bratpfannen hat und für den Gerichtsvollzieher arbeitet und auch diesen unangenehmen Job macht, einfach weil Wohnungen zwangsmäßig geräumt werden dort, aber auch noch ein ehemaliger Gewichtheber. Da muss das Kreuz natürlich automatisch ein bisschen breiter sein. Aber wie anstrengend war das mit Manni? Und wo war das? In welcher Stadt? Berlin oder was?
In München. Ich lebe ja in München. Habe mich an der, ich weiß gar nicht, ob man eine Werbung machen darf, aber ich habe mich an der Fitnesskette angeschlossen, die eben bundesweit agiert. Das heißt, ich genieße ja nicht das Privileg bei so einer Produktion eines amerikanischen Stars, wo man sagt, okay, wir zahlen dir auch die ganze Trainingszeit über ein super Gehalt. Hauptsache du trainierst. Nein, ich musste nebenbei auch noch ein bisschen arbeiten gehen. Und wenn sie dann so 10-12 Stunden gedreht haben, haben sie so richtig Lust, noch irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen. Das heißt, ich musste dann auch die Chancen nutzen, wenn ich in Köln, in Berlin, Hamburg gedreht habe oder in Frankfurt, dass ich danach diese Kette aufsuchen konnte. Das habe ich dann auch nach Maßgabe dessen, was ich wirklich zu leisten imstande war, getan.
Und haben Sie das Kreuz jetzt noch?
Nee, das ist ganz interessant. Also es ist ein bisschen was geblieben,
ja,
aber es entwickelt sich irrsinnig schnell zurück. Also gerade bei einem etwas älteren Körper. Mhm. Es dauert lange, es aufzubauen. Es hat sich aufgebaut, also die Körperhaltung, es ging ja nicht darum, jetzt auszusehen wie Arnold Schwarzenegger, sondern ja, es ging darum, einfach eine andere Körperlichkeit dafür zu entwickeln. Mhm. Und wenn man da aber dann nachlässt im Training, entwickelt sich das schnell zurück. Witzigerweise, oder es war nicht ganz unklug, haben wir die Szenen, wo man meinem Körper vielleicht mal ein bisschen mehr sieht, gleich in der ersten Drehwoche gedreht. Weil ich es einfach, wir haben 6 Wochen gedreht und ich bin nicht mehr dazu gekommen, dann ins Studio zu gehen. Wir haben jeden Tag 10-12 Stunden gedreht, ja.
Mensch, jetzt war Ihre Frau gerade auf den Geschmack gekommen mit diesem tollen Körper da und diesem breiten Kreuz und dann ist das wieder weg.
Nee, meine Frau hat mich wacker lieb, wie immer ich auch bin.
Oh, jetzt kommt diese Geschichte mit den inneren Werten wieder.
Mhm. Ja, allerdings. Auf die bestehe ich auch.
Ja, ja. Waren Sie denn die Woche nochmal im Fitnessstudio? Wenigstens einmal pro Woche?
Nein, das ist ganz wichtig. Es war so schubmäßig. Ich habe es dann wirklich manchmal wieder dreimal die Woche geschafft. Und dann wieder hing ich wieder 4 Wochen durch und so. Das findet der Körper übrigens auch nicht so witzig, weil er gedacht, auch schön, jetzt sind wir wieder in so einem kleinen Rhythmus drin. Gefällt mir. Und dann wieder abruptes Ende. Und man fängt im Grunde immer wieder fast bei Null an.
Und einmal zum Beispiel bringt ja auch nichts. Einmal ist wie keinmal. Also zweimal muss es ja mindestens die Woche sein.
Zweimal die Woche sollte man es tun.
Ja, sonst
man sollte es auf keinen Fall jeden Tag tun, weil der Körper braucht immer mindestens einen Tag Regeneration dazwischen. Aber ja, so ein bisschen kontinuierlich. Ich habe Gott sei Dank auch das Laufen wieder ein bisschen entdeckt, sodass ich mein Übergewicht, ich will mal sagen, im Zaum halte.
Wie ist denn der Regisseur überhaupt erstmal auf Sie gekommen? Denn natürlich suchten die ja erstmal irgendeinen breiten Typen, ne?
Ja, die haben sogar im Laienbereich gesucht, ja, weil sie gesagt haben, okay, also er hat ja eh nicht viel Text und Hauptsache der Body stimmt. Und dann merkten sie, dass das doch ein Trugschluss ist, dass die Rolle doch wirklich auch spielerisch zu lösen sein muss. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob der. Ich glaube, Hans-Christian Schmidt hatte die Idee, weil 23.5 hat ja den Film produziert, seine Frau Britta Knölle, und hat das angestoßen. Und daraufhin hat die. Ich glaube, das ist so rumgelaufen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Die Casterin Silke Koch hat das, glaube ich, dann sehr bekräftigt. Und dann haben die das mal mit mir versucht.
Also ganz toll. Erstmal so die wirklich erste große Hauptrolle im Kino. Wie hat sich das angefühlt, als der Film fertig war, als Sie vielleicht das Ganze auch mal so auf der großen Leinwand gesehen haben?
Also direkt danach hat es sich sehr erschöpft angefühlt, weil wir haben wirklich 28 Tage, war ich ja nur wirklich jeden Tag von morgens bis abends dran. Ja. Als ich es erst mal auf der Leinwand gesehen habe, habe ich gedacht, aha, ja, will das jemand sehen? So, aber es klingt jetzt wahnsinnig kokett, aber es hat mich schon auch, der Film entwickelt ja auch eine gewisse Wucht und er hat mich auch als Film dann wahnsinnig gepackt, sodass ich mich ehrlich gesagt fast ein bisschen vergessen habe, aber dann doch wieder habe ich gedacht, ich hoffe, dass die Menschen mit mir auf diese lange Zeitdauer von 90 Minuten wirklich was anfangen können.
Und der Regisseur hat ja auch Mut gehabt, wirklich zur Langsamkeit, ne? Ich weiß nicht, wenn man das als Schauspieler sieht, erscheint einem das am Ende vielleicht sogar noch langsamer, als es effektiv ist?
Ja, wobei auch das war ein Lernprozess. Also der David, da vielleicht gerade, aber obwohl es sein erster Langfilm war, hat mich sehr gestützt am Anfang. Das heißt, die ersten 3-4 Tage habe ich gedacht, mein Gott, ich spiele ja gar nichts. Es ist ja furchtbar. Ich mache ja gar nichts. Ich stehe ja nur und guck. Und da habe ich gesagt, David, entschuldige mal, aber ich mache ja, du, wenn du wüsstest, was du alles spielst, ich sage, nein, ich spiele ja gar nichts. Ich fühle, das merke ich ja, und ich denke, aber ich stehe, ich mache so. Und da steht einem dann manchmal ein bisschen das Theater-Zirkuspferd im Weg, das irgendwie gerne vielleicht mal ein Faunrad schlägt oder in dieser Richtung etwas exponierter wäre. Extrovertierter auch wäre, was natürlich Quatsch ist im Zusammenhang auch mit dieser Figur. Das wusste ich, aber da sitzt auf der einen Schulter das Engelchen, auf der anderen das Teufelchen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, komm mal her, guck's dir an in der Ausspielung. Und er musste ich ihm so ein bisschen Recht geben und spätestens am 3., 4. Tag habe ich ihm voll vertraut und das war wunderbar. Also das war ein sehr großes und tolles Zusammenspiel. Ich konnte ihm bei der einen und anderen kleinen Unerfahrenheit auch ein bisschen helfen und insofern haben wir uns ideal ergänzt.
Bei welcher Unerfahrenheit zum Beispiel?
Ja, manchmal ging es darum, wie man das Bild noch weiter auflöst. Muss das sein? Brauchen wir das wirklich oder wäre es nicht geschickter, wenn wir so anfangen statt so? Oder auch szenisch konnte ich vielleicht das eine oder andere mal auch anbieten einfach oder sagen, ach, lass uns das mal so machen. Und ja, es war wirklich im positivsten Sinne eine Zusammenarbeit und das war so schön auch.
Und wann haben Sie das letzte Mal ein Faunrad geschlagen?
Oh Gott.
War das jemals nötig, auf der Theaterbühne zumindest?
Naja, damit meine ich natürlich einfach, dass die Bühne ganz andere Erfordernisse auch hat. Ja, also im Film will man in den Augen letztendlich sehen, was diese Figur bewegt. Auf der Bühne sieht es dann nur die erste Reihe. Und das ist, man muss anders vergrößern, man muss vielleicht sogar andere Bilder finden, um innerliche Zustände nach außen zu bringen. Da ist die Kamera viel subtiler und viel intimer und ja, ich hoffe, dass mir das ein bisschen gelungen ist.
Wenn wir ein paar andere Stationen noch einmal durchgehen, einige werden Sie auch kennen aus Better Call Saul, diesem Ableger von Breaking Bad. Das war eine internationale Geschichte. Wie lief denn da das Casting?
I? Nicht eklig, sondern E-Casting.
Ah, E-Casting, Electronic Casting.
Yes. also man, das läuft so, dass die Casterin Sharon Bialy in Los Angeles also das Rollenprofil erstellt hat und dann sich gesagt hat, das schicken wir jetzt einfach mal an, ich weiß nicht, 3-4 höchstens deutsche Agenturen und die sollen Vorschläge machen, bitte nicht mehr als 2-3 höchstens. Und das den Kollegen, und da war ich dann bei meiner Agentur Players auch mit dabei, habe eine Szene bekommen, die ich aufnehmen musste. Da war ich gerade in Hamburg abgedreht und mein wunderbarer Sohn ist aus Berlin schnell rübergekommen und hat das mit mir gemacht. Und nachdem wir nach dem 20. Take mit Lachtränen wirklich auf dem Hotelzimmerboden lagen, weil ich mich zum 8. Mal an der gleichen Stelle versprochen hatte.
Okay.
Ja, man hat ja auf Englisch das gedreht.
Yeah.
Und ich musste wirklich, ich weiß nicht, innerhalb von einem halben Tag diesen Text da lernen. Und ich bin zwar des Englischen nicht völlig ohnmächtig, aber zum Lernen brauche ich dann vielleicht doch 40% länger als bei deutschen Texten. Will nur sagen, irgendwann habe ich gesagt, das reicht mir, jetzt schick das weg. Und Moritz hat gesagt, Papa, das kannst du nicht machen. Also da, ich sage, das ist mir jetzt wurscht, wir nehmen jetzt Take 15, ich finde, der war ziemlich gut. Aha. Ja, da habe ich auch gehangen, ist mir wurscht, schick's weg. Ja. Letztendlich ist es auch nicht das, was die Empfänger daran interessiert, ob einer jetzt mal kurz einen Hänger hat bei so einer Szene oder ob die Kamera wackelt. Und scheinbar hat es sie so angesprochen, dass ich den Zuschlag bekommen habe.
War das ein Wort, an dem Sie gescheitert sind? Oder?
Ja, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welches es war. Es war tatsächlich ein Wort, wo ich jedes Mal gehangen habe. Noch nicht mal versprochen, sondern gehangen. Weil ich, und mein Sohn hat dann immer aus dem Off, der hat die Kamera ja gehalten, immer souffliert. Und irgendwann, wenn das mehrfach passiert, wird man auch leicht hysterisch. Und ich bin am Theater auch immer eine unglaubliche Lachwurzel gewesen. da mussten wir das aufgrund dessen eigentlich auch schon beenden, das Ganze.
Ja. Wie war das denn mit dem Englischen überhaupt, so bei den internationalen Produktionen, in das Englische zu kommen? War noch gutes Schulenglisch aus Kiel vorhanden?
Ja, es war noch schlechtes Schulenglisch aus Kiel vorhanden. Ja. Wobei sich das dann, also die erste Herausforderung war eigentlich War Horse mit Spielberg in England. Und da habe ich das erste Mal seit 35 Jahren, glaube ich, wieder Englisch wirklich gebraucht. Wenn ich Zeit habe, mich vorzubereiten, ist das kein Problem. Abgesehen davon, dass die Rollen natürlich den deutschen Akzent vertragen. Ich muss ja nicht akzentfrei Englisch sprechen.
Das stimmt.
Aber wichtig ist natürlich auch die Kommunikation am Set. Also wenn Kamera und Regie oder auch mit mir kommunizieren, ist es natürlich förderlich, wenn man die Dinge versteht, die einem gesagt werden. Mhm. Aber wenn man dann so ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen wieder dabei ist und da drin ist, geht das ganz schnell.
Man hört ja immer so Tolles von Steven Spielberg, mit dem Sie War Horse gemacht haben. Wie waren Ihre ersten Minuten mit Steven Spielberg?
Toll.
Was erinnern Sie?
Also was Sie da hören, entspricht in der Regel wahrscheinlich der vollen Wahrheit. Naja, ich erinnere, dass ich, als ich ankam, gab es eine Kostümprobe. Das Kostüm wurde angezogen und nun wurde man zu Steven Spielbergs, ich weiß nicht, 35,5 Meter langen Trailer gebracht, der von einem so portablen Bauzaun umgeben war, wo zwei breitschulterige Männer davor standen. Mhm. Er kam raus, die unvermeidliche Havanna in der Hand und Rainer, und startete sofort mit einer Eloge über das weiße Band. Der hatte überhaupt nicht auf das Kostüm geguckt. Und sagte, es wäre, also er hätte den Film dreimal gesehen und es wäre der tollste Film, den er seit 20 Jahren gesehen hat. Und,
da haben Sie den Arzt gespielt?
In das ja, weiße Band, ja, aber es ging gar nicht um mich, sondern es ging einfach um den Film und um Haneke. Und ich fand das so beeindruckend, dass jemand, der gerade mitten in der Vorbereitung oder schon sogar am Dreh seines eigenen großen Films ist, so viel Zeit sich nimmt, um das Werk eines Kollegen zu loben. Mhm. Das hat auf eine unglaubliche Art eine Uneitelkeit gezeigt. Dann hat er auf mein Kostüm geguckt und fand es ganz großartig und fing dann aber wieder weiter darüber anzureden. Und er ist ein wunderbarer Mann. Also das muss ich wirklich sagen, das sage ich nicht irgendwie, weil...
Das hört man immer.
Ja, es ist einfach so. Er hat eine fast kindliche Naivität, aber nicht im Sinne von Blödheit oder Dummheit, sondern an einer wirklich naiven Freude und Herzlichkeit an den Dingen. Ein unglaubliches Interesse auch an dem, der ihm gegenübersteht, den er so behandelt, als... wäre es, als würde man sich kennen und als würde man als würde man sich einfach schon länger kennen. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, es war eine riesen Szene mit 500 Statisten, Pferden, Autos, was weiß ich alles, und es war nicht unkompliziert und anstrengend für alle Beteiligten. Auf einmal tauchte ein antiker Doppeldecker über dieser Lichtung auf im Wald, also ein Flugzeug, und drehte dort wirklich, kann man sich vorstellen, die alten Motoren laut seine Runden. Das heißt, man konnte nicht drehen, man musste abbrechen. Ich kenne sofort eine gerüttelte Anzahl von Regisseuren, die Abfangjäger bestellt hätten, um das Ding runterzuschießen, samt Mann und Maus.
Wie Tarantino zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ich denn da überhaupt keine Namen, aber und Spielberg stand da, verschränkte die Arme, sog an der unvermeintlichen Havanna und sagt, look what he's doing, it's great, it's amazing. Der machte nämlich auch noch ein paar Loopings da oben und so und saß stand eine gerüttelte Viertelstunde und hat sich das angeguckt, wies den Ton noch an, das Geräusch mitzunehmen, weil das könne er bestimmt irgendwo gebrauchen. Und das war einfach wunderbar, ihn dabei zu beobachten, ja.
Also Sie hatten ja tolle Begegnungen, auch international, muss man sagen. Und ich beneide Sie vor allem sehr um den Mann, der ungefähr 50 Jahre zu früh gegangen ist, Philip Seymour Hoffman, mit dem Sie A Most Wanted Man gedreht haben. Wie haben Sie denn den erlebt? Denn das war ja auch ein Freak irgendwie. Ne?
Das Kennenlernen gestaltete sich so, dass er... Also er ist keiner, der sich am ersten Tag die Arme auseinanderbreitet und sagt, schön, dich endlich zu sehen oder dich kennenzulernen oder wie auch immer. Das ist ein etwas vorsichtigeres Annähern. Aber ich glaube, es war am dritten Drehtag, wo wir in einer Drehpause, wo ich dachte, das ist mir jetzt egal, entweder kriege ich einen Korb oder man kommt ins Gespräch.
Ja.
Und habe ihn auf seine Theaterarbeit angesprochen. Und da platzte die Blüte quasi aus ihrem Kokon und wir waren sofort, das hat ihn wahnsinnig interessiert auch, was ich da gemacht habe und wir haben über Tschechow, über Shakespeare gesprochen und er blühte auf, wohl und merktest einfach, er liebte das, oder ja, er liebte das Theater und ein unglaublich akribischer Arbeiter in der, am Set, wahnsinnig kollegial, hat auch mal auf was hingewiesen und hat aufgepasst, dass auch der Partner immer adäquat ins Bild kommt oder in die Szene dementsprechend auch aufgelöst wird. Also das war schon großartig. Leider raucht er am Film ununterbrochen. Und sobald der Tee gegessen war, ging das auch weiter. Ich habe immer nur gedacht, Mensch, Philipp, also natürlich... Aber das war schon hart.
Haben Sie nur gedacht oder haben Sie es auch mal gesagt?
Nein,
also so scherzeshalber meine ich jetzt natürlich nicht ernst.
Nein, das habe ich nicht gemacht. So anmaßend bin ich da auch dann nicht. Aber es tat mir fast leid, ja.
Ja.
Ich habe erst später so ein bisschen erfahren, dass er im Grunde eine leichte Drogenkarriere auch hatte. Und er kam wohl gerade aus der Entzugsklinik, bevor er zu uns ans Set kam. Das wusste aber, glaube ich, nur der Regisseur. Später wussten es dann doch wohl alle. Und als ich die Nachricht, ich war wirklich gerade zu Hause, habe Nachrichten geguckt und dachte, oh Gott, dachte ich, jetzt hat er doch einen Herzinfarkt gekriegt, ja. Weil er hatte ja auch ein ziemlich starkes Übergewicht und in Verbindung mit den Zigaretten. Aber wie auch immer, es tut einem in der Seele weh, wenn man daran denkt, was er alles nicht mehr gedreht hat.
Genau so ist es. Also auch, ich auch nur als Filmfan,
ja.
mir tut das heute auch noch weh. Da fehlt noch so viel. Man hat sich auf jeden einzelnen Film so unglaublich gefreut. Es war immer was Besonderes.
Absolut. Und ich weiß, wir saßen ja, wir hatten ja dann die Premierentour und sahen den Film und gerade dieses Ende, wenn er aus diesem Taxi stieg und die Kamera blieb im Taxi und er ging so um die Kühlerhaube des Taxis so rum und aus dem Bild. Das hat uns alle ziemlich umgehauen.
Jetzt muss ich Ihnen ja sagen, ich freue mich ja ganz besonders, dass wir miteinander sprechen, denn ich habe Sie damals vor vielen Jahren immer am Theater in Mannheim gesehen.
Nein.
Ja, wirklich, so lange ist es her.
Das ist ja großartig. Das finde ich ja ganz wunderbar.
Und irgendwann entdecke ich dann den Bock auch immer in den Film. Den habe ich immer im Theater gesehen. Und ich habe mich gerade noch gefragt, waren Sie auch dabei bei diesem einen Theaterstück, das wurde auf der Probebühne gespielt, weil das Haus dicht gemacht war.
Ja, und wir sind in den Maimarkt umgezogen damals,
ne, das,
und haben in Neckarau draußen in der ehemaligen Schildkrötfabrik gespielt.
Genau, und das war, na, wo, das waren, die waren alle im Gefängnis, glaube ich, und die haben dann so rhythmisch geklatscht und so.
Nee, witzig, da habe ich nämlich heute gerade drüber geredet. Das Stück hieß Walpurgisnacht, war von Venedig Jerochejew und war die russische Ausgabe von Einer flog übers Kuckucksnest. Das spielte in der Psychiatrie.
Ja, genau, das war das, wo auch
der Regisseur... Boden mit Wasser war
genau
und diese
so.
Riesenetagenbetten.
Richtig.
Und so.
Aber da waren Sie nicht dabei, ne?
Doch!
Ach, da waren Sie dabei.
Eine Unverschämtheit. Ich habe die Hauptrolle gespielt.
Nein, ich wollte doch gerade sagen, ich dachte, Sie wären dabei und ich dachte, Sie hätten jetzt gerade gesagt, dann da war ich nicht dabei.
Doch.
Nein, eben drum.
Da habe ich quasi diese Jack Nicholson-Figur gespielt.
Ja, und das war nämlich noch so, wo der Regisseur erzählt hatte, dass eigentlich bis 3 Tage vor Schluss eigentlich er nicht so richtig wusste, was er machen soll mit der Crew. Das entstand irgendwie ganz spät erst und spontan.
Also bis 3 Tage vor der Premiere stimmt nicht, aber wir haben, glaube ich, 3 Wochen probiert und waren verzweifelt, weil dieser Text so voller russischer Assoziationen und Metaphern war, dass wir da also wie Ochs vom Berge standen. Und dann hatten wir, ich kann mich erinnern, dass ein russisches Regieteam parallel an der Oper in Mannheim die Liebe zu den 3 Orangen inszenierte.
Ja.
Und die haben wir eingeladen, die kannten das Stück, die kamen zu uns auf die Probe und haben uns das ein und andere, alles haben selbst die nicht begriffen, uns erklärt. Und dann haben wir weiter probiert und dann hatte ich, da können Sie Hans-Ulrich Becker, mit dem ich gestern mich geschrieben habe, witzigerweise, hatte ich eine Idee und zwar, habe ich mir dann bei den Improvisationen einen Feudellappen zwischen die Beine geklemmt, einen Gummischlauch als Dornenkranz aufgesetzt und auf einmal sind wir über die ganze Christuspassion eigentlich dahin gekommen, dass dass diese Truppe von Geisteskranken quasi nochmal eine große Passion spielt, bevor sie sich alle den Selbstmord ergeben mit diesem Methylalkohol.
Ja.
Das war tatsächlich, ehrlich gesagt, meine Idee und das hat tatsächlich funktioniert, das auf das ganze Stück dann wirklich so zu übertragen.
Ja.
Das hat er gemeint, glaube ich.
Witzig, ja. Also es war ein ganz toller Theaterabend.
Deswegen, ja, es war sehr aufregend. Ich erinnere mich da. Er hat mich vor allen Dingen physisch und ehrlich gesagt auch psychisch ziemlich beansprucht.
Ja, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her.
Ja.
So, eine Frage noch zum Schluss. Erste Drehtage. Wie erleben Sie so einen ersten Drehtag? Wie fühlen Sie sich vor dem ersten Dreh, vor der ersten Klappe?
Fragen Sie mal meinen Magen-Darm-Bereich, wie der sich fühlt. Da gibt es leichte Irritationen. Ich gehe da gar nicht ins Detail.
Mhm.
Und auch so ein richtig satter Tiefschlaf fehlt dann meistens.
Ja.
Ich spreche eigentlich von einem ganz normalen Lampenfieber.
Ja.
Das habe ich vor jedem ersten Drehtag. Und zwar Schiedegol, was es ist.
Jum.
Der erste Drehtag ist immer Lampenfieber besetzt. Und das geht dann Gott sei Dank weg.
Da hilft dann auch nur noch ein bisschen Angeln gehen, ne? Also im Vorfeld so ein bisschen.
Wenn man das schaffen könnte. Wird aber selbst das nicht helfen. Also das ist nein, so.
Das
nicht. Ich habe mich dran gewöhnt.
Was macht Ihr Angel-Equipment? Ist wieder mal was Überflüssiges dazugekommen, was Sie eigentlich gar nicht brauchen?
Angeln Sie auch?
Nein, ich habe es aber gelesen. Und witzigerweise, weil Sie so ein Kieler sind, habe ich mich insgeheim gefragt, es ist ein völlig absurder Gedanke, ob Sie jemals mit Horst Rubesch angeln waren.
Nee.
Denn der ist ja oben in so einem See, in, ich glaube, Padenstedt, ist ja auch nicht so weit weg von Kiel.
Nee.
Da geht der immer angeln.
Ja,
also schon 30 Jahre lang schon.
Ich weiß, wer ein ganz großer Angler ist, ist auch Miroslav Klose zum Beispiel.
Okay.
Mhm. Es gibt einige Fußballer, die da aktiv sind. Nee, dafür war ich mit meinem Kollegen, befreundeten Kollegen Fritze Karl zum Fliegenfischen, der da absoluter Spezialist ist. Und ich bin da Eleve und der hat mich vor 2 Jahren da mal so ein bisschen eingeführt. Es war ein Riesenerlebnis.
Darüber müssen wir leider beim nächsten Mal dann mehr sprechen, denn Fliegenfischen interessiert mich jetzt auch wieder. Wie so vieles. Rainer Bock, der jetzt im Kino zu sehen ist, in dieser wunderbaren Rolle als Möbelpacker, ehemaliger Schwergewichtler mit einer ja sehr berührenden Vater-Sohn-Geschichte. Atlas heißt dieser Film. Grüße nach Berlin und danke für heute.
Ich danke auch, war schön. Tschüss.
Talk mit Thies.